Hallo. So, es ist wieder soweit. Die Aufnahme läuft. Und schon sehen wir ganz anders aus.
Und klingen anders.
Genau.
Hauptsächlich steht uns natürlich der Angstschweiß auf der Stirn.
Welch gute Einleitung. Stark. Ich habe mir gedacht, weil ich vor ein paar Tagen, ich glaube, das hatte ich dir ja auch geschickt, so ein Thema aufgegriffen habe, da ging es um Angst und Ängste. Und ich dachte, das ist ein gutes Thema, wo wir ein bisschen uns austauschen können und vielleicht drüber reden können, warum wir vor so vielen Themen wohl anscheinend Angst haben. Da würde ich gerne einfach mal ein bisschen drüber diskutieren. Also warum haben wir Angst vor einem Terroranschlag, wo, ich übertreibe jetzt maßlos, ein paar hundert Leute sterben könnten und haben keine Angst, dass in Deutschland an Verkehrsunfällen sterben, wie viel tausend an Herz-Kreislauf-Geschichten sterben, wie viele tausend an einer Grippe sterben. Und dafür haben wir keine Angst. Und irgendwie haben wir dann vor so manchen Dingen so extreme Ängste. Und ich frage mich, wo das herkommt.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist immer, wenn man das Gefühl hat, auf irgendwas Einfluss zu haben, dann hat man weniger Angst davor, als wenn man das Gefühl nicht hat. Zum Beispiel so ein Terroranschlag, das kann dir ja, also das ist ja komplett zufällig. Du bist irgendwo und jemand, ich übertreibe jetzt, ne, springt sich in die Luft. Egal, was du gemacht hättest, kann dir passieren oder es kann dir nicht passieren. Und bei Verkehrsunfällen, du kannst nach links und rechts schauen, bevor du über die Straße läufst. Du schnallst dich an, wenn du dich in ein Auto setzt. Also du hast irgendwie so das Gefühl, du hast es in der Hand. Und ich glaube, das macht schon mal einen Unterschied.
Ja, okay, lasse ich gelten, aber stimmt ja trotzdem nicht ganz. Weil wenn du irgendwann in irgendeinem Alter eine Krebsdiagnose bekommst, dann hast du auch keinen Einfluss drauf und es ist auf einmal da oder du kriegst eine Influenza-Grippe, weil du zufälligerweise in der U-Bahn mit irgendjemandem standst und dann bist vielleicht körperlich geschwächt oder was weiß ich was. Also das macht dir ja keine Angst.
Ah, ich habe schon das Gefühl, dass, also jetzt nicht das, vielleicht müssen wir es nochmal kurz auseinander dröseln. Es gibt ja die Ängste, die man so ein bisschen immer nebenbei mit sich mit rumträgt oder Sorgen, würde ich es eher nennen. Und dann gibt es ja die Ängste, die dich wirklich vor irgendwas zurückhalten oder lähmen oder sonst was. Und ich glaube, so eine Sorge, Krebs zu bekommen, das haben schon, jetzt vielleicht nicht jetzt sofort, aber so in 50 Jahren so als Möglichkeit, haben schon viele im Hinterkopf. Denkst du nicht? Nein? Ich bin mir relativ sicher, dass ich mal Krebs kriegen werde.
Meinst du?
Ja.
Einfach so?
Naja, also familiäre Geschichten
okay,
oder so
also
halt,
naja, weil du vielleicht, dass du sagst, okay, in meinem Background waren jetzt einige Leute davon betroffen, das könnte mich auch erwischen oder so. Aber ich meinte jetzt das im Allgemeinen. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die sein könnten. Keine Ahnung, wir können ja jetzt ein anderes Thema nehmen. Also viele haben jetzt Angst um die Zukunft bezüglich Ausländer. Okay, ich nehme das jetzt, weil das so ein Thema ist aktuell. So, sie haben Angst, dass die Ausländer kommen und ihnen die Arbeitsplätze und was weiß ich was nehmen. Und eigentlich, rational, ist das ja so in der Form nicht so. Und ich meine, ich versuche das jetzt irgendwie so zu unterscheiden. Ich meine, im Moment hören wir irgendwie so alle paar Tage irgendwelche Verbrechen, die passieren, irgendwelche Messerattacken irgendwo. Es passiert viel. Also ich will das jetzt eben nicht klein und schön reden, aber im Verhältnis ist es doch immer noch extrem wenig mit den Dingen, die sonst so passieren. Also ich glaube, die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht bewusst und gut leben, die vor einem Herzinfarkt wahrscheinlicher betroffen wären als eine Messerattacke von irgendeinem Syrer, der gerade irgendwie so rumwütet, hat wahrscheinlich, das ist jetzt rein spekulativ wieder, mehr Angst vor dem Syrer als vor dem Herzinfarkt.
Und wahrscheinlich die Person, die sich gesünder erlebt, hat mehr Angst vor dem Herzinfarkt als die Person, die es sich nicht gesund erlebt, weil die eine sich Gedanken drüber macht und die andere nicht.
Genau. So, und das heißt, kann das also sein, dass wir mit gewissen Ängsten auch gezielt oder nicht gezielt konfrontiert werden? Das ist jetzt tatsächlich so eine Frage. Also kann es sein, dass jetzt zum Beispiel ein paar Themen absichtlich so hochgekocht werden?
Ja, das eine macht halt mehr Schlagzeilen als das andere, ja. Fertig.
Also so einfach kommst du nicht. Okay, ja, schon klar, also, Schlagzeilen. Ich meine, ja.
Jemand, der, also eine Messerattacke verkauft sich halt besser als jemand, der zufällig an Krebs gestorben ist. So, ne, es ist spektakulärer, es ist ungewöhnlicher, es kauft man eher.
Schon klar, aber das macht ja was mit uns. Ich meine, dass sich das besser verkauft, verstehe ich ja noch als Argument, dass ja. Ich sage, okay, die Auflage, die Klicks, die Zeitungen und die Infos, ist mir schon klar, dass irgendjemand heute oder wahrscheinlich 50 Leute an einem Herzinfarkt gestorben sind, uninteressant. Außer als Gesamtinformation, dass in Deutschland sehr viele Leute, was weiß ich was. Das ist mir schon klar, aber das macht ja was mit uns. Das heißt, ich höre jetzt jeden fünften Tag irgendwie die Messerattacke und nicht den Herzinfarkt. Und ich fühle mich unwohl. Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen. Ich habe Angst, U-Bahn zu fahren. Jedes Mal, wenn ich so einen Menschen sehe, der nur in dieses Profilbild von dem theoretischen Täterprofil passt, habe ich Angst. Also so, es geht ja weiter. Ich meine, ich könnte jetzt irgendwie so sagen, den Leuten wird mit diesen Umweltthemen Angst gemacht. Ich kenne wenig Länder, wo mit diese Umweltgeschichten und Klimawandel und Klimageschichten, also wenn man medial meine ich, glaube ich, dass es in Deutschland schon sehr aktiv ist, mit diesem Thema zu arbeiten. Also Umweltschutz, 40 Grad in Deutschland und Ding. Also,
naja, also sorry, aber 40 Grad waren ja vor 20 Jahren nicht, also 20 Jahren vielleicht nicht, aber sagen wir vor 30 Jahren wirklich nicht normal in Deutschland, dass das regelmäßig ist. Und ich finde, man hört tatsächlich weniger, als man denkt über Waldbrände oder sonstigen Geschichten. Also ich meine, es brennt ja gefühlt jedes Jahr, das ist übertrieben, aber schon so größere Brände im Norden oder Osten von Deutschland. Und ich meine, hier im Süden kriegst du davon nicht so viel mit, weil es hier nicht brennt. Nein? Siehst du anders?
Nee, ich überlege gerade. Ich meine, keine Ahnung, also diese Waldbrände-Geschichten gibt es ja in irgendeiner Art und Weise immer. Also es ist jetzt für mich nichts Neues. Jedes Jahr brennt es in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in der Türkei.
Brennt auch in Deutschland.
Und ja, jetzt brennt es halt auch mal in Deutschland. Das ist so.
Ja.
Und das gab es halt früher nicht.
Okay, lass mich anders anfangen. Ich glaube, man muss erstmal ein bisschen auseinanderdröseln. Haben die Menschen viele Sorgen um ihre Existenz an sich im Sinne von, ist jeder gut abgesichert? Hat jeder genug Essen auf dem Tisch? Gibt es eine Grundsicherung in dem Land und so weiter und so fort? Und dann fängst du halt an, dir über andere Dinge Sorgen zu machen.
Okay, aber das ist doch ein guter Punkt. Das haben wir doch alles hier.
Genau.
Und trotzdem sind wir eines der ängstlichsten Völker der Welt. Und da frage ich mich, woher das kommt, weil wir sind so gut abgesichert wie ganz wenige auf der Welt. Also du sozial bist du abgesichert, finanziell das Gesundheitssystem, auch wenn wir jetzt viele Punkte hätten, um zu streiten. Aber ja, das ist immer noch wahrscheinlich extrem gut im weltweiten Vergleich. Und trotzdem würde ich sagen, haben wir in Deutschland gefühlt extrem viel Angst immer vor allem.
Ja, vielleicht gerade deswegen.
Warum? Also weil wir das haben und jetzt dann irgendwann nicht mehr haben oder also das nee. Verlieren. Also ist das die Angst?
Ja, auch. Also zum einen Verlustangst und zum anderen hast du halt auch die Zeit, dir darüber Sorgen zu machen.
Ah, also ein Luxusthema.
Ein Luxus. Ich will nicht sagen, dass Ängste Luxusprobleme sind, aber ich finde, Ängste sind ja selten was Rationales. Also, stimmt so auch nicht. Also ich meine, es gibt viele Ängste, die nicht sehr rational sind, wie zum Beispiel Angst vor Spinnen in Deutschland. Dass du hier, also ich finde sie auch sehr eklig, aber sie krabbeln ja nur rum und so, aber du musst jetzt nicht in dem Sinne Angst haben, dass du stirbst, wenn sie dich beißt.
Zum Beispiel. Eigentlich ein super Beispiel hätte von mir sein können.
Vielleicht, weil es von dir kam, von vor einiger Zeit, aber ja.
Ja, also ja. Trotzdem haben wir hier Angst vor Spinnen.
Mhm.
Von der gewöhnlichen dicken Kellerspinne, die wirklich eklig aussieht. Ja, aber so.
Dann habe ich Angst, dass sie im Schlaf in meinen Mund krabbelt.
Oh Gott, ich hatte mal einen Beitrag gesehen, dass angeblich jeder Mensch so umgerechnet zu 1,5 Spinnen in seinem Leben irgendwie so verschluckt ist oder irgendwas. Da war auf jeden Fall eine ganz skurrile Info darüber, wo ich mir gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein.
Und ich meine, ich hätte einen Beitrag darüber gelesen, dass das
ein Test
war, wie leicht sich Gerüchte verbreiten.
Mega.
Aber ich weiß nicht, ob das denn nicht wiederum...
Nein, also ich kann mir beides vorstellen, wenn ich ehrlich bin, weil...
Wie willst du es herausfinden, wie viele Spinnen in deinen Mund krabbeln nachts?
Vielleicht ist das so eine Statistik, die hochgerechnet wird, weil bla bla.
Aber
oder
auch
ist
da
es tatsächlich eine
Stichprobe?
Gerücht?
Du musst ja, also ich meine, dein Leben lang, das heißt, sagen wir mal, um es einfach zu rechnen, 80 Jahre mal 365 Nächte, da kannst du ja mal ungefähr ausrechnen, wie viele Nächte das sind. Ich kann es jetzt nicht schnell im Kopf. Sagen wir mal grob überschlagen 200.000. Stimmt das? Geht das in die Richtung?
Keine Ahnung, aber okay. Und?
Wahrscheinlich komplett falsch. 200.000 Nächte und in einer oder zwei Nächten davon krabbelt dir eine Spinne in den Mund. Wie willst du das rausfinden als Forschungsteam? Das ist ja nichts, was du selber mitkriegen würdest, was die Leute melden. Mir ist heute Nacht eine Spinne in den Mund gekrabbelt.
Das nicht, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie mit diesen Mückenstichen und was weiß ich was. Da gibt es ja auch so, wo man sagt, irgendwie theoretisch im Sommer, dann fliegen die rum und dann wirst du so und so oft gestochen und das sind dann so, glaube ich, so einfach
aber irgendwelche... Aber da hast du eine Masse an Stichen. Das ist ja was ganz anderes, als du hast... Also mir fällt gerade auf, diese 200.000 sind viel zu viel. Ich glaube, es sind...
365 mal 10 wären 3.650. Also mal 5, ja, keine Ahnung. Es wären jetzt nicht ganz so viele, der irgendwie...
Schockierend wenig, 20.000. So, ne, auch nicht, aber egal.
Anyway, das sind ganz schön viele Tage und jetzt kommt es wahrscheinlich darauf an, wo du lebst,
wenige.
Wie du und... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich einfach nur so eine erfundene Geschichte und ich gehöre jetzt genau zu diesen Menschen, die genau das so weiterverbreitet haben, dass man das hat. Aber egal, ob das stimmt oder nicht, viele Menschen haben vor Spinnen Angst. Und es ist gar nicht mal eben dieses Eklige, sondern wirklich Angst. Und ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, ich glaube, dass zum Beispiel so Filme von früher, diese super-duper Horrorfilme, wo Spinnen auch immer eine Rolle spielen und was weiß ich was, auch das, glaube ich, trägt dazu bei, dass Menschen vor gewissen Dingen, obwohl sie nicht so sind, Angst haben.
Da gibt es ja schon bei Herr der Ringe, was hier uralt ist, die Bücher, diese Riesenspinne, die irgendwas... Ist das Herr der Ringe? Ja. Da wird ja auch schon mit dieser Angst gespielt.
Genau. Und jetzt kommen wir wieder irgendwie so zurück zu dem Ding. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwelche Leute irgendwas davon haben, dass die Menschen Angst vor Spinnen haben.
Mhm.
Aber irgendwie wird das auch nicht wirklich... Also dieses Thema wird wirklich nicht wirklich so verarbeitet und bearbeitet, dass keiner mehr in Deutschland Angst hat davor. Also das scheint nicht wichtig zu sein. So, man sagt, dann haben halt die Menschen Angst vor Spinnen. Und so finde ich bei anderen Themen, die viel wichtiger wären, ich fände es viel interessanter, dass wir vor Gesundheitsthemen Angst hätten, die Sinn machen, als jetzt vor anderen Themen, die jetzt permanent irgendwie so Schlagzeilen machen. Keine Ahnung.
Also ich zwei Punkte. Punkt Nummer eins, wie würdest du Menschen denn die Angst nehmen wollen? Weil ich finde, also wie ich meinte, mit Angst ist nicht direkt rational. Du kannst da jetzt nicht mit guten Argumenten kommen und dann haben die Leute plötzlich, hören sie auf, Angst zu haben. Das ist ja nicht so. Das heißt, sie müssten sich halt selber damit konfrontieren. Also sie müssten ja selber irgendwas machen. Und also... Ich meine, so eine Angst, es kommt ja immer darauf an, vor was man Angst hat, aber meistens schränkt es dich ja jetzt in deinem Leben nicht ein. Also ich habe zum Beispiel auch ja Angst vor Abgründen, dann gehe ich halt nicht ganz so nah an den Abgrund ran und gut ist. Und mehr brauche ich nicht, um ein normales Leben führen zu können. Aber
genau, aber das ist ja jetzt eine Geschichte, das ist so ein Abgrund. Wenn jetzt alles voller Abgründe wären, dann würde ich mir schon wünschen, dass deine Eltern, die Gesellschaft, die Schule, irgendwann jemand dir beibringt, wie man trotz Abgründe damit klarkommt. Aber ich meine, du gehst jetzt irgendwo hin, wo es Abgründe gibt, und dann kann ich sagen, du kannst das umgehen. Aber es gibt ja viele Themen, die ich nicht umgehen kann. Und das ist meiner Meinung nach schon eine gesellschaftliche, eine politische, eine soziale, eine allgemeine Geschichte, wie wir mit gewissen Themen umgehen. Ich meine, genauso wie, dass wir sagen, keine Ahnung, in der Company, deine Abteilung, dein Chef oder Chefin sollen dich motivieren, sollen dir die Ängste nehmen, wenn sie quasi nicht begründet sind und so weiter. Da wünschen wir uns ja auch quasi Zuversicht und einen Austausch und eine Erklärung, Transparenz, die mir helfen soll. Aber ich habe, also gefühlt, es ist jetzt nur gefühlt, würde ich sagen, obwohl es uns echt gut geht in Deutschland, finde ich, sind extrem viele Themen darauf ausgelegt, als wäre es morgen wieder vorbei mit diesen guten Zeiten. Findest du nicht?
Ja, kannst ja auch. Also jetzt natürlich nicht morgen, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass alles okay ist, so im Großen und Ganzen. Nehmen wir, weil wir es heute Mittag hatten, Argentinien als Beispiel, war vor 100 Jahren noch eins der reichsten Länder der Welt und jetzt haben sie eine 80% Inflation, also keine Ahnung, hatten sie vor ein paar Jahren. Mhm. Reichtum ist nichts Selbstverständliches, Wohlstand ist nichts Selbstverständliches und ich glaube, auch dieses, also ich glaube, sowohl die Umweltthemen als auch die Angst um, ja, vielleicht also auch diese Messerstechereien-Angst, es geht ja auch ein bisschen in die Richtung, es ist nicht mehr so sicher, es ist nicht mehr so nicht mehr so selbstverständlich, dass du alles machen kannst und was weiß ich. Das ist halt eine unterbewusste Sorge, dass es morgen weg ist und damit kann man eben die Auflagen steigern und das ist jetzt keine, meiner Meinung nach, so jetzt, ich sage jetzt mal Medienkonzerne oder so, da ist es keine bewusste Angstmache, sondern das ist einfach, was sich halt gut verkauft, sind halt die großen Schlagzeilen und nun, wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Zeit, deswegen gehen sie da halt drauf. Dass es vielleicht die eine oder andere Gruppe für ihre eigenen Interessen nutzt, möchte ich jetzt nicht bestreiten. Aber mit sowas spielst du halt, also kannst du halt besser arbeiten als mit, ich schenke den Leuten Vertrauen, ich schenke den Leuten Zuversicht, weil das ist harte Arbeit. Positive Gedanken in deutsche Köpfe einzuarbeiten, ist harte Arbeit.
Ja, und das heißt aber im Umkehrschluss, das ist ja das, wo ich hin will. Also das heißt, das ist harte Arbeit, also das will also anscheinend niemand machen. Der andere Weg ist ein bisschen einfacher und es ergibt sich halt so. Damit kann man auch irgendwie so mehr Schlagzeilen machen und man kann das einfacher bedienen. Und die Leute sind auch mehr daran interessiert an diesen spektakulären Nachrichten und nicht an diesem Heile-Welt-Thema. Aber trotzdem verändert das ja extrem viel in der Gesellschaft. Also wenn wir jetzt genau dieses Thema nehmen, wenn ich jetzt Angst haben muss, obwohl es ja nicht stimmt, dass ich Angst haben muss, irgendwie so abends irgendwo rumzulaufen, weil mich irgendjemand vielleicht mit einem Messer bedrohen könnte, was ich vor 20 Jahren nicht hatte vielleicht, weil sich das jetzt so ergeben hat. Und wahrscheinlich ist es statistisch gesehen extrem unwahrscheinlich, aber trotzdem habe ich dieses komische, mulmige Gefühl, das kann ja nicht so gut sein. Und das hemmt ja in allen Punkten. Das ist ja jetzt nur so ein Beispiel. Gehen wir weg von dem Messer. Gehen wir irgendwie so von diesen anderen Themen. Da gibt es ja zig andere Themen. Gesundheitsthemen, Umweltthemen, politische Themen. Und ich frage mich, ich frage mich, ob diese Mentalität, also die wir ja ein bisschen so entwickelt haben über die Jahre, weil es gibt ja so dieses Ding, wo man einfach sagt, so der Deutsche an sich ist so ein bisschen zurückhaltend und ängstlich und vorsichtig und sehr,
ne? Überversichert.
Überversichert, so. Aber woher kommt das denn? Und es wird jetzt auch nicht wirklich dazu beigetragen, irgendwie so das zu ändern, würde ich jetzt sagen. Oder hättest du jetzt das Gefühl, dass es besser wird?
Aber meinst, was willst du denn daran ändern? Also
ich will weniger Versicherungen abschließen.
Ja, dann
und ich will weniger Angst haben. Naja, es geht ja nicht, weil sie mir erzählen, dass das ganz schlimm ist und was alles passieren könnte, wenn ich es nicht mache.
Dann rede nicht mit Versicherungsmenschen. Nein, aber also man vielleicht historisch betrachtet, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, Deutschland wäre auch das erste Land mit, also damals unter Bismarck, mit Rentenversicherungen gewesen. Aber nimm mich da nicht wörtlich, ich kann mich täuschen. Vielleicht ist es tatsächlich eine historisch veranlagte Geschichte.
Ja, was war zuerst da? Hat sich das entwickelt, weil die Leute das wollten, oder haben die das gemacht und danach ist es halt so geworden, dass die Menschen...
Du musst ja bedenken, ganz früher war ja deine Familie deine Versicherung. Wenn du alt geworden bist, dann hast du weiterhin bei deiner Familie gelebt, deine Familie hat sich um dich gekümmert und irgendwann bist du gestorben. Und gut war es, aber das war für dich gesorgt, weil deine Familie ja noch da war. Und dann hat sich das ja alles ein bisschen geändert mit, ich bin jetzt mal bei ganz früher, da war ja so, der Durchschnitt war entweder hattest du einen Bauernhof und warst halt Selbstversorger und hast vielleicht noch ein bisschen was verkauft, also sehr weit früher, oder du hattest halt ein Handwerk oder sowas und hast halt da deine Sachen verkauft. Und dann irgendwann ging es ja los mit Fabriken und so und dass die Menschen zusammengepfercht gewohnt haben und du halt nicht mehr so in diesem Familienverbund warst. Und ich glaube, dann hat es angefangen mit den Rentenversicherungen, weil du dann nicht mehr diese familiäre, du kannst da jetzt irgendwie noch deinen alten Vater mitschleppen mit deinem Verdienst oder mit deinen Kartoffeln, die du anbaust oder was weiß ich. Also wir reden wirklich von sehr, sehr, sehr früher, so von vor 400 Jahren. Oder industrielle Revolution war ja, glaube ich, vor 250, aber trotzdem. Da hat es dann angefangen. Dann musstest du halt irgendeine Lösung finden, weil sonst hattest du halt Armut, viele Menschen, die halt nicht mehr arbeiten konnten in der Fabrik, die dann auf der Straße gelebt haben. Und vielleicht hat man sich das dann da irgendwie so überlegt, wir müssten irgendwie schauen, dass das geregelt ist. Also die Gesellschaft hat sich verändert, deswegen hat es ein anderes Modell gebraucht als das, was es früher gab.
Das macht ja Sinn. Mhm. Das verstehe ich ja auch, dass sich durch die Veränderungen, durch die Umstände neue Sachen sich entwickeln. Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum diese Entwicklung nicht mit einem, ich sage jetzt mal, positiveren Touch versehen sein kann oder könnte, wie mit dem Negativen. Und jetzt kommen wir wieder, dem verkauft sich das besser. Ich meine, weil wer würde denn eine Versicherung abschließen, wenn man ihm sagt, vielleicht wirst du es in deinem Leben einmal brauchen oder auch gar nicht. Ja? Würde ja keiner eine Versicherung abschließen.
Berufsunfähigkeitsversicherung?
Macht wahrscheinlich fast keiner.
Das glaube ich nicht. Das ist, bin mir relativ sicher, dass das eine der
meistverkauftesten Versicherungen ist.
Die nicht pflichtversichert sind. Also Haftpflicht wird definitiv besser verkauft sein.
Genau, ich hätte jetzt gesagt, Haftpflicht hat doch jeder in Deutschland.
Ja, Haftpflicht hat jeder, aber ich würde sagen, so zumindest die jüngere Generation, also uns wird es schon immer so gesagt, weil wir uns nicht mehr auf unser Rentensystem verlassen sollen und deswegen Privatvorsorgen und Berufsunfähigkeitsversicherung, weil du dann ja auch, wenn du berufsunfähig bist, halt Frührentner wirst und wenn du halt nicht genug eingezahlt hast. Schon so ein Verkaufsargument.
Verstehe, das könnte für die jüngere Generation tatsächlich so sein. Also,
aber ich würde sagen, also wieso das nicht mit dem positiven Touch kommt, ist, weil du solche Lösungen ja meistens schaffst, wenn du ein Problem hast. Und dann gab es das Problem ja schon. Also es ist ja nicht so, dass, ich weiß nicht, wofür könnte man sich denn versichern, was heutzutage kein Problem ist. Sagen wir, eine Versicherung gegen, oder so eine spezielle Rechtsversicherung gegen Falschgerüchte durch KI. Sowas. ne, so Fake News. Ach,
das kommt
oder
alles noch. Das kommt alles
oder
noch.
So. Genau, und jetzt ist es halt noch nicht so ein Problem. Und deswegen würdest du jetzt auch, also das ist jetzt was ich mir vorstellen könnte, was in den nächsten 5 Jahren ein Problem auf jeden Fall sein wird, Deepfakes, und man geht dagegen irgendwie vor. Und da gibt es jetzt irgendeine spezielle Versicherung dafür. Und das ist ja nicht so, dass du das verkaufst mit, wenn du in 10 Jahren mal Probleme hast mit diesem Zeug, von dem du gar nicht weißt, was es kommt, haben wir jetzt schon eine Lösung für dich. Also eine Versicherung basiert ja darauf, dass es ein Problem gibt und du...
Und, ja. Ja, das verstehe ich. Aber also ja. Es geht ja nicht um die... Also es geht ja um die Problemlösung.
Ja, genau.
Und das ist ja super.
Ja.
Und ich bin ja auch dankbar und froh, dass es gewisse Dinge gibt, die dann für mich gelöst werden.
Und du glaubst, wir sehen zu viele Probleme, oder was?
Ich sage jetzt mal, die Verkaufsmasche ist eben nicht positiv, weil an sich ist es ja positiv. Du kannst mir jetzt sagen, was du willst, aber das Positive wäre ja so, wie du es mir gerade gesagt hast. Ich könnte jetzt sagen, das Positive ist, ich habe etwas, damit ich quasi dafür gewappnet bin. Ja, so. Mhm. Also, anders. Es wird nicht so verkauft, also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die Schwingung ist nicht die, dass ich sage, hey, da ist etwas und wir lösen das für dich, sondern es ist dieses, Achtung, das wird auf dich zukommen.
Ja.
Und das ist ganz schlimm, du wirst das brauchen. Und das meine ich. Also ich könnte jetzt sagen, hör zu, du hast eine Autoversicherung und wenn du einen Unfall hast, zahlt sie das. Und dafür bezahlst du. Und das ist ja auch gut so.
Mhm.
Hm? So, sonst kannst du jedes Mal das Auto selber irgendwie so bezahlen. Ich meine, zum Beispiel bei der Krankenkasse kannst du ja theoretisch, könntest du ja sagen, Selbstzahler machen und gar keine Krankenversicherung. Da musst du alle selber bezahlen. So, spätestens dann, wenn du wirklich ordentlich was hast oder irgendwas hast, was mehr als ein paar hundert Euro kostet, wärst du wahrscheinlich dankbar, dass du eine Versicherung hast, egal welche.
Mhm.
Und mir geht es eher darum, dass ich sage, also bei all diesen Themen, egal welche ich betrachte, wird quasi mit Ängsten gespielt und nicht mit dem positiven Aspekt der ganzen Geschichte, die es ja immer, fast immer gibt. Und es scheint so zu sein, dass Angst besser funktioniert als das Positive.
Ja. Das ist aber ein Wahrnehmungsproblem von Menschen allgemein. Ich glaube, das ist kein deutsches Problem, dass Angst besser funktioniert als der Rest.
Ich glaube, das ist grundsätzlich so bei Menschen. Aber meinst du nicht, dass es in Deutschland sehr gut funktioniert? Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit unserer Vergangenheit zu tun hat und dass die Menschen alle so mit diesen schrecklichen Dingen konfrontiert wurden in ihrer Vergangenheit. 2 Kriege, Armut, wirklich schlimme Zeiten, auch Unsicherheiten und all das wurde vielleicht einfach so in die nächsten Generationen als Mindset weitergegeben oder so. Ich habe sonst keine andere Erklärung. Weil ich mir denke, irgendwie so, wenn du verreist und in andere Länder gehst und ein bisschen schaust, was die für Strukturen und Sachen haben, da denke ich mir, mein Gott, geht's uns gut? Und dann redest du mit den Leuten, die haben vor gar nichts Angst. Und wir hier irgendwie so denken, oh mein Gott, wenn das und das ist, geht die Welt unter, wo ich mir denke, nein, tut's nicht. Ich meine, wir reden jetzt nicht von Einzelkatastrophen, Schicksalen, die für jeden ganz schlimm sind, sondern so diese Grundschwemmung.
Die Verlustängste.
Ja, brutal. Meinst du, dass man das irgendwie so, dass wir uns davon lösen können?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die nicht ein bisschen Sorge, also nicht ein bisschen Sorge haben, das, was sie, sei es erarbeitet oder was sie als selbstverständlich sehen, das so zu verlieren in dem Sinne. Oder sei es auch Menschen. Ich meine, je älter deine Eltern werden, desto mehr Angst davor hast du, dass sie sterben.
Und ja, und als junger Mensch denkst du, du bist unsterblich, obwohl du auch jede Sekunde sterben könntest, obwohl es nicht eine Garantie gibt, dass du morgen wieder aufwachen wirst. Also es gibt null Garantie und trotzdem hast du als junger Mensch null Angst, dass du am nächsten Tag nicht aufwachst, außer du bist todkrank. Aber ansonsten denkst du nicht eine Sekunde drüber. ich finde es interessant. Also ich finde diese Angstgeschichte irgendwie so wirklich sehr, sehr spannend, weil ich immer mehr merke, dass das auch, ja, dass mehr Themen jetzt so da sind. Es sind ja auch mehr Themen da. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie so, ja, also ich höre jetzt, wir werden alle sterben nächstes Jahr, weil die Umweltkatastrophe ist, weil es wird jetzt in Deutschland 57 Grad und am nächsten Tag schneit's und dann werde ich von 4 Zentimeter Hageln erschlagen oder so. Ne?
So, ja, der Krieg, so, der immer näher rückt, sowas gibt es ja auch noch.
Das ist das Nächste. Ja? Ich mache hier mal jetzt so.
Apropos zu. Umweltkatastrophe, zack, fängt es an zu schütten.
Ja, Wahnsinn. Ne? Wir werden hier jetzt in diesem Gebäude
ertrinken,
weil es irgendwie so 27 Meter Wellen geben wird.
Glaubst du, Menschen hätten weniger Angst vor, also ich bleibe bei meiner Verlustthese, wenn sie mal 3 Monate richtig reduziert leben würden und dann checken würden, es geht auch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich meine, ich kann ja auch mich an meine eigene Nase fassen, ich wohne in einer schönen Wohnung, ich habe Möbel, ich habe Essen, ich kann jederzeit, wenn ich zu faul bin zum Kochen, mir einfach was bestellen, ich kann in den Supermarkt rüberlaufen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt aber 3 Monate in eine Hütte im Wald ziehen müsste und mein eigenes Feuerholz schlagen muss und kein fließend Wasser habe und sonst was und trotzdem merken würde, hey, es funktioniert, hätte ich dann, wenn ich zurückkomme, mehr Angst vor Verlust oder weniger?
Ich würde sagen, weniger. Mhm. Also ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dir würde es grundsätzlich vielleicht helfen, wenn du oder wenn wir in einer Gesellschaft wären, die dir das Gefühl gibt, dass du bei manchen Themen keine Angst haben musst. Weil es ist ja so, es ist ja irgendwie so ein Zusammenspiel. Also, wir wissen, dass du im Prinzip hier, selbst wenn du quasi deine Arbeit verlierst und was weiß ich, was nicht auf Null gehst. Mhm. Du hast eine Zeit lang Arbeitslosengeld und danach hast du irgendwie so, also du kannst überleben. Viel schlimmer ist ja, dass du gesellschaftlich hast du ja ein Thema. Also das heißt, wenn du arbeitslos bist, dauerhaft arbeitslos bist und Hartz IV oder Bürgergeld, dann bist du ja aus der Gesellschaft raus. Und ich glaube, das meine ich. Also das ist ja die Hauptangst der Menschen, meiner Meinung nach. Also nicht, dass sie 1 Monat lang Nudeln essen müssen, weil das Geld nicht reicht und ins Amt gehen müssen, und was ja schon echt krass ist, glaube ich. Aber ich glaube, das Wirkliche ist ja dieses Gesellschaftliche, dein Umfeld, was denken die anderen, komme ich dann wieder rein, komme ich raus aus diesem Ding, aus diesem Rad, wo du dann gefangen bist, weil ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Wenn es länger dauert, kommst du nicht rein, du wirst nicht integriert, bist ausgeschlossen. Ich glaube, das ist ja viel schlimmer. Und das ist ja so eine gesellschaftliche Thematik. Also ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo du nicht dieses Gefühl hast, wenn du Fehler machst, wenn es mal nicht gut läuft, dass das auch okay ist, glaube ich, hätten wir weniger Angst. Und ich glaube, dass all diese Themen miteinander verflochten sind. Das sind ja so Sachen, das sind ja so diese, du verlierst deinen Status, deine Situation, vielleicht dann auch deine Wohnung und. Und ich glaube, das sind ja so ganz viele Themen, die man als Gesellschaft übergeordnet lösen könnte, wenn dir die Gesellschaft nicht dieses Gefühl gibt. Weil mit einigen Themen versuchen wir es ja. Also Menschen, die in der Vergangenheit wegen ihrer sexuellen Orientierung extremst vermieden wurden, ausgegrenzt oder getötet oder verfolgt wurden, können ja inzwischen zum Glück ein ganz anderes Leben führen. So, und das heißt, wir könnten es vielleicht schaffen, dass in unserer Gesellschaft diese Ängste uns genommen werden. Dass der Mensch grundsätzlich Angst haben wird, ich glaube, das liegt in der Natur. Mhm. Ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch, ich sag, zum Teil gewollt und zum Großteil nicht gewollt konditioniert werden mit diesen Ängsten, weil es sich so ergibt, weil es sich so aufbaut, weil es dann halt so weitergeht und so fort. Und jetzt ist halt so die Frage, was ist dann besser? Weil ich glaube, dass der Mensch dazu neigt, das zu übertreiben und immer mehr zu perfektionieren. Und ich meine auch so diese Versicherungswahn in Deutschland, das ist schon krass, weil ich mich vor kurzem mal damit beschäftigen musste, für mich selber persönlich. Da war ich überrascht, was es so alles gibt. Also das ist schon crazy, muss ich sagen. Auf der einen Seite könnte ich sagen, cool, dass es das alles gibt. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist schon Wahnsinn.
Ja, Versicherung ist ein stabiles Arbeitsumfeld in Deutschland, glaube ich. Also stabile Branche.
Ja, ja, also wie gesagt, also wenn du da mit so einem Versicherungsmenschen redest, hast du dann auf einmal 12 Versicherungen, die du eigentlich wahrscheinlich so in der Form nicht brauchst. Ja. Aber egal, also ich glaube, damit wird schon viel in der Gesellschaft gesteuert und das sehe ich dann auch wiederum in, weil wir sind ja das Gesamte, die Privatleute, also die einzelnen Menschen sind ja dann ein Teil dieser, des Gesamtkonstrukts und der Politik und der Arbeitswelt. Und diese Arbeitswelt wird auch sehr viel eben mit dieser Richtung gearbeitet und weniger, da gibt es bestimmt auch tolle Ausnahmen, wo man mit eben positiven Signalen arbeitet und nicht mit Angst. Mit, wie nennt sich das, intrinsische Motivation?
Von innen, aus dir rauskommt.
Stark.
Kennst du nicht, ne?
Nee, kenne ich nicht. Ich kenne nur Angst.
Ich überlege gerade, weil ich versuche, Parallelen zu ziehen, weil es klang jetzt halt alles so sehr, dass wir quasi darauf getrimmt werden, Leistung zu bringen, weil sonst wären wir ja ausgeschlossen in der Gesellschaft und überhaupt. Also ich weiß nicht, ob du das damit ein bisschen ausdrücken wolltest.
Ein bisschen natürlich, ja.
Und ich habe jetzt gerade versucht, in meinem Kopf Parallelen zu Amerika zu ziehen, weil das ist ja Kapitalismus hoch 10 und die sind ja überhaupt nicht in dieser, also wenn du dich versichern willst, dann musst du es ja, das ist ja nichts mit Grundsicherung vom Staat im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Also ein bisschen anders ist es mittlerweile. Aber ob die, jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob es da ähnliche Sorgen gibt, weil die sind für mich eigentlich so ein Beispiel von außen betrachtet an, man arbeitet mit Angst, weil da kannst du ja auch von einem Tag auf den nächsten deinen Arbeitsplatz verlieren, weil jetzt, keine Ahnung, dem Chef plötzlich deine Nase nicht mehr gefällt oder so, so ganz blöd gesprochen. Aber haben die dann auch so Ängste? Eigentlich ja nicht, ne?
Ich glaube, die sind anders. Also ich glaube, dass die anders sind. Also zumindest meine Begegnungen und da gibt es bestimmt auch zig Statistiken und so. Ich habe mich dann irgendwo, aber mein Empfinden diesbezüglich ist, dass sie natürlich auch andere Ängste haben, die ja dann wahrscheinlich berechtigt sind, weil es dort anders funktioniert. Also ich glaube, die haben auch Themen, die eben nicht gut funktionieren, wo dann die Leute Angst davor haben, dass es so kommt oder dass was passieren könnte. Aber so, wenn ich jetzt so dieses allgemein, haben die, glaube ich, die Ängste, die wir haben, nicht, obwohl sie einen Grund dazu hätten, Angst zu haben. Und ich glaube, dass eben dieser Super-Duper-Kapitalismus, von dem du sprichst, also mit Super-Duper meine ich jetzt nicht als positiv gewertet, sondern
sehr extrem, dieser extrem,
sehr stark, da ist es ja so, im Prinzip kriegst du ja da das Gefühl und dir wird gesagt, und zum Teil stimmt es ja tatsächlich auch, dass wenn du Leistung bringst, wenn du das abrufst, wirst du dafür belohnt.
Aber auch da ist halt das Problem, du siehst halt die, bei denen es funktioniert hat. Du siehst nie die gescheitert sind.
Nee, das siehst du schon, aber es geht ja um dieses...
Okay, ja gut, wenn du durch die Straßen läufst und die Obdachlosen anschaust, dann siehst du die gescheitert.
Und das sind sehr viele. Ja. Und das sind sehr viele kaputte Leute. Aber das Problem ist, sogar die kaputten Leute dort beziehen das nicht auf das System, auf den Staat, sondern beziehen das auf ihre Leistung. Und ich rede nicht von denen, die dann natürlich durch Krankheit und Co. aus dem System dort rausfallen, sondern die, die, also, und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ja die Tatsache, dass selbst wenn das nicht so wäre, dort haben die Leute das Gefühl, dass es so sein könnte. Also die Mitarbeiter und die Menschen dort haben das Gefühl, ich kann wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär, ich kann das werden, ich kann Präsident werden, wenn ich will. Also und im übertriebenen Sinne, was zwar nicht ganz stimmt, aber stimmt es auch. Hier wiederum wird es anders gehandhabt. Also hier heißt es, also wenn du dich richtig anstrengst und in der richtigen Kaste bist, dann könntest du mehr sein. Ansonsten ist es relativ klar und limitiert. Also die paar Ausnahmen, also ist es hier halt einfach anders. Hier fällst du flacher, deswegen ist auch der Anstieg viel flacher und schwieriger. Also die drei Erfolgsstories, wo dann irgendein Prakti zum Vorstand wird, gibt es wahrscheinlich nur drei. Ja,
ja okay. Also,
jetzt also außer von den Selfmade-Leuten, die irgendwie so eine Company gegründet haben, Co., da gibt es, glaube ich, viele in Deutschland. Aber so dieses so Karriere und Co., ich glaube, ich läuft hier ganz anders und die Mentalität ist halt ganz anders.
So beziehst du es eigentlich auf soziale Ungleichheiten? Das heißt, wenn du von ganz, also wenn du jetzt, sagen wir mal, aus einer sozioökonomischen schwachen Haushalt kommst, Elternhaus kommst, ist die Wahrscheinlichkeit hochzukommen nicht sehr hoch und trotzdem haben die Leute, die eh schon oben sind, die Befürchtung, in das Untere reinzurutschen, weil das sieht man ja nicht gut an. Nein?
Also den ersten würde ich unterschreiben, das zweite eher nein, aber das erste ja, weil also im Prinzip kannst du hier ganz schwierig aus dieser Unterschicht es wirklich zu dieser Oberschicht schaffen.
Und in der Oberschicht versucht man immer mindestens genauso gut wie die Eltern dargestellt zu sein.
Mindestens, genau. Ja. Und was ja meistens auch gelingt.
Ja,
weil man. Und es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber das sind eher die Ausnahmen, genauso wie umgekehrt, dass aus dieser Unterschicht gibt es natürlich Ausnahmen, tolle Stories geschafft und bla bla. Und, aber das ist hier schon, ich finde es zum Beispiel, also interessant, da könnten wir jetzt ein Mini-Beispiel nehmen. Ob das jetzt zu 100% stimmt, weiß ich nicht, aber hier weiß ich, dass es so ist. Also hier brauchst du eine Anschrift, wenn du einen Job brauchst und ein Konto. In den USA nicht. Das heißt, da ist es ihnen egal. Also wenn du qualifiziert bist und gut bist, dann könntest du auch im Auto leben, weil du gerade deine Wohnung aufgegeben hast, dein Haus verkauft hast und was Neues suchst. Also das ist nicht ausschlaggebend. Aber wenn hier jemand sagt, ja, ich habe keinen Wohnsitz gerade, glaube ich, wird es schon sehr komisch bewertet.
Dann fällst du aus dem System raus, dann können wir dich nicht in unser Steuersystem eingeben und dann müssen wir deine Steuern und dann können wir dir deinen Gehaltsnachweis gar nicht zuschicken.
Genau. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ja, zum Beispiel, eben, und ich weiß zum Beispiel, das war vor längerem so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber du musstest kein Konto haben, wenn du in den USA arbeitest, dann kriegst du halt einen Scheck. Dann sagen die, okay, dann kriegst du halt einen Scheck, ist egal. Also irgendwie finden sie eine Lösung. Und das ist anders. Und hier musst du Angst haben, also wenn du quasi keinen Job hast, kriegst du keine Wohnung. Mhm. Und wenn du keine Wohnung hast, kriegst du keinen Job. Mhm. Wie crazy eigentlich. Und wenn du da einmal wirklich aus Versehen rausrutscht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es richtig, richtig schwer, da überhaupt in irgendeiner Art und Weise irgendwo reinzukommen wieder. Und das finde ich, und das macht wahrscheinlich dann den Leuten wieder Angst, aber das ist so eben dieses, oh Gott, wie schwierig. Und ja, das spielt wieder ein bisschen mit rein in dieses Denken, also dieses starre Denken und das wiederum, was dann aus diesem Rahmen rausspringt, macht uns dann wieder Angst.
Ja, Aber gut, wir kriegen es ja auch schon. Ich meine, es gibt ja kaum Alternativen, wie du in dein Leben reinstartest. Aller mit Sex gehst du spätestens zur Schule. Dann bist du da mindestens 9 Jahre, was ja an sich nicht schlecht ist. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ein funktionierendes Schulsystem und kostenlose Bildung und so, ne, ist alles toll. Aber du hast mindestens die ersten, also von Alter 6, 7 bis 15 schon mal vorgegeben, wie du, was du zu tun hast, auf jeden Fall, wie es abzulaufen hat. Und dann ist ja das Nächste, dann geht es ja weiter mit, auch ohne Ausbildung bist du ja in Deutschland nicht, also.
Ja, also auch da wird dir ja Angst gemacht. Im Prinzip ja. Fängst du an. Und ab der 4. Klasse geht's los mit dieser Angstgeschichte.
Ja, ja.
Also wenn du nicht Abitur machst und studierst, na, ist schon schwierig. Ja, dann wirst du wahrscheinlich Handwerker.
Das ist so. Jetzt ist
nein, nein, also, ja komm, da müssen wir ehrlich zueinander sein. Das wird so dargestellt, als wäre das nicht so toll. Es ist schon ehrenhaft und es ist super, dass die das machen und bla bla, aber keiner erzählt dir, dass du, wenn du jetzt so eine Ausbildung machst als Bäcker, dass du dann irgendwie so der Super-Duper-Ding, das wird
aber
dir nicht...
Also mir wurde schon anders erklärt, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe, wenn ich aufs Gymnasium gehe, weil dann kann ich ja studieren oder eine Ausbildung machen.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie das sich in den letzten Jahren gewandelt hat, aber...
Ja, aber... Die andere Richtung wird dir als Zusatz erklärt, nicht umgekehrt. Also sie sagen nicht, brauchst du nicht, mach Ausbildung, sondern sie sagen, wenn du Abitur machst, kannst du studieren, das ist super, das ist toll. Plus, wenn du keine Lust drauf hast, kannst du immer noch eine Ausbildung machen. Und das ist anders, wie wenn du sagst, wenn du Hauptschule machst, bist du eigentlich verloren. Und that's the reality, das meine ich. Also das ist schon ein Unterschied, weil das eine ist ja, du machst quasi, du gehst Abitur machen und da bist du schon auf der Gewinnerseite und sie sagen, wenn du willst, kannst du aber auch in das andere reinschnuppern.
Das ist doch genau die positive Message, die du wolltest.
Die hätte ich gerne, nein, das ist nicht die positive Message, die ich wollte, sondern die positive Message ist, dass der quasi Quali macht und dann eine Ausbildung trotzdem geil ist und nicht Angst haben muss um seine Zukunft und um sein Leben, weil er nicht schlechter ist als ein Teil unserer Gesellschaft, wie jemand, der Abitur macht und studiert. Es geht um das Gefühl, dass er dann vielleicht eben nicht einen Beruf macht, wo er dann irgendwie so 200.000 im Jahr verdient. Das sollte klar sein.
Mhm.
Und da geht es jetzt wieder darum, diese positive Bewertung, also ich möchte, dass du, wenn du Klempner bist und Müllmann, dass das trotzdem ein angesehener Beruf ist und nicht, ich sag's absichtlich so, dass du ein Abschaum bist und irgendwie so die unterste Kaste in der Gesellschaft, sondern dass das trotzdem cool ist. Und das ist es aber nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, also bei mir war es schon so, dass sie gesagt haben, also du hast zwei Möglichkeiten, hier Tor A, Abitur und Co., dann bist du schon auf der besseren Seite, was ja okay ist.
Mhm.
Aber die andere Seite ist so die Verliererseite.
Also, ich hoffe sehr, dass es nicht so ist. Nämlich jetzt nicht dran, 1:1, wie es war, weil ich ja das Hotel so auf der Gewinnerseite. Nein, Quatsch.
Fies.
Nein,
aber
du hast ja heutzutage auch ein bisschen andere Möglichkeiten. Also
zum Glück. Also das ist, hat sich positiv geändert.
Kannst du das alles noch nachholen, wenn du merkst, okay, ist doch was für mich. Also das ist ja oft das, was soll ich sagen, Problem. Aber wir sind ja, also gerade hier in Bayern, ist es ja so, dass du schon mit der 4. Klasse früh getrennt wirst in deine späteren Wege. Also ich meine, in anderen Bundesländern ist es ja nach der 6. Klasse, was auch noch einigermaßen früh ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dein 9-jähriges Kind anschaust und merkst, okay, lernen hat es halt nicht so Bock drauf oder macht halt lieber irgendwas, bastelt lieber, handwerkelt lieber, dann sei jetzt mal gut, okay, dann kommt es jetzt halt auf die Realschule und kann dann immer noch entscheiden, ob es in 9 Jahren oder in 4 Jahren sich das ändert. Dann kann sie immer noch Fachabi machen oder sonst was oder auch allgemeines Abitur. um dann zu studieren, wenn es Bock drauf hat. Und das ist schon besser, definitiv. Aber also jetzt auch mal abgesehen von diesen, wir teilen unsere Kinder so früh auf, so wenn du gar keinen Abschluss hast, hast du halt wirklich Probleme in Deutschland da irgendwas. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob du, also ich meine, Quali ist ja das eine, aber du kannst ja auch von der Hauptschule nach 9 Jahren abgehen ohne Abschluss,
ja,
wenn du willst.
Ja, das ist dann Last Exit. So, hast halt die Schule besucht, hast gar keinen Abschluss. Das ist wahrscheinlich dann ultimativ so Albtraum. Aber ja, dann hast du ganz schlechte Karten. Ich verstehe den Grundgedanken und den finde ich ja auch okay, dass wir quasi sagen, hey, der andere hat mehr Leistung gebracht und Ding, alles wunderbar. Ganz im Gegenteil, ich bin schon eher so, der sagt, das ist okay, diese Leistungsunterschiede, das muss auch sich bemerkbar machen, alles wunderbar. Mir geht es nur um die Wertigkeiten. Ja? Also, dass jemand, der irgendwie so, keine Ahnung, Jobs macht, die halt auf eine gewisse Art und Weise bewertet werden und andere Jobs, die dann irgendwie so eine ganz andere Möglichkeit eröffnen, weil sie ganz andere Skills oder ein ganz anderes Studium und ganz andere Verantwortung und was weiß ich was, das ist alles gut. Aber mir geht es darum, es sollte trotzdem niemand Angst haben müssen in Deutschland, dass das nicht so ist. Und da kommt es jetzt wieder in dieses Gesellschaftliche, man ist dann automatisch halt in einer anderen Kaste. Ja, so. Aber gut, was sagt die Zeit?
Wahrscheinlich machen Sie bitte Schluss.
Ja, wir können langsam irgendwie so... Jetzt machen wir einfach Schluss.
Für immer.
Ja?
Das ist auch eine spannende Angst.
Schluss zu machen?
Ja.
Da werden wieder die Verlustängste. Das ist jetzt wieder dieses Zwischenmenschliche.
Also in beide Richtungen. Angst davor, dass mit einem Schluss gemacht wird und ein bisschen auch Angst vorm Schluss machen selber. Aber ja, anderes Thema.
Können wir auch mal irgendwie so durchgehen. Was meinst du, was einfacher ist? Ach, das besprechen wir das nächste Mal.
Oh, ich finde einfacher ist immer...
Das Opfer zu sein.
Das Opfer zu sein, ja.
Wenn jemand mit dir Schluss macht.
Ja. Findest du nicht?
Ich wüsste gar nicht. Ich müsste überlegen, was tatsächlich schlimmer ist. Dass jemand mit mir Schluss macht oder mit jemandem Schluss zu machen.
Weil ich finde, wovor man dann ja auch immer ein bisschen Angst hat, ist seine Entscheidung zu bereuen. Also wenn du mit jemandem, also ich weiß nicht, ob man das als Mann kennt. Nein, aber im Sinne von...
Was soll das denn jetzt heißen?
Ja, weil ich so ein bisschen aus meinem Umfeld immer mitbekomme, dass Frauen sehr lange brauchen für die Entscheidung, Schluss zu machen.
Ja, und aber dann halt, steht sie.
Dann steht sie auch wirklich, genau. Mhm. Und bei Männern dann oft irgendwie danach, oder oft ist jetzt auch übertrieben, aber hin und wieder öfter, als ich es bei Frauen gesehen habe zumindest, dieser Punkt kam, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Eigentlich war es doch ein Fehler und so weiter.
Also, ja, ja.
Das gibt es natürlich auch bei Frauen. Aber
Umfeld. Ich würde dem zustimmen, aber wir können ja mal drüber reden, warum das so ist, weil ich habe total viele Erklärungen dafür.
Okay, das nächste Mal reden wir über das Schluss machen.
Gut.
Oder in Zukunft reden wir irgendwann über Schluss.
Genau, machen wir.
Okay.
Thank you very much.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.